Wofür, wenn nicht für die Liebe, ist eins meiner Lebensmottos und damit bin ich bisher eigentlich immer relativ gut gefahren. Wir haben uns auch gedacht, in dieses Jahr, in dieses Podcast-Jahr müssen wir dann mit dem Thema Liebe auch starten. So habe ich letzte Woche Comedian Ina Jovanovic da gehabt. Wir haben drüber gequatscht, ob wir irgendwie ihren perfekten Mann finden. Der darf sich übrigens immer noch bei uns melden. Das ist überhaupt kein Problem. Nächste Woche quatschen wir auch darüber, wie man in der heutigen Welt mit verschiedensten Beziehungsszenarien zwischen Situationships und Polyamorie und sind wir jetzt exklusiv oder nicht, sich zurechtfindet. Finden kann und wie man es richtig macht. Aber heute wollte ich mich auch gern mit ein bisschen einer Schattenseite der Liebe auseinandersetzen. Mit Trennungen und den Scherben, die eine Trennung hinterlassen können. Da habe ich einen Slogan gefunden online. Ich räume die Scherben ihrer Ehe auf. Und haben mir gedacht, da möchte ich gern mehr wissen. Eine Ehe ist ja immerhin ein Commitment. Das ist eine Beziehung, die wahrscheinlich oder meistens schon länger läuft. Und die Scherben sind dann wahrscheinlich deshalb auch besonders intensiv. Also freue ich mich sehr, dass Scheidungsanwältin, aber auch Juristin im Familienbereich, im Immobilienbereich und im Erbrecht, Magistra Alexandra Fuchs bei mir heute zu Gast ist. Herzlich willkommen, ich freue mich, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich auch.
Thank God it's no talks. Ich habe mir gedacht, als ich dann recherchiert habe, das muss ich schon ein bisschen auch hinterfragen, du hast dich für einen Job entschieden, der ist sehr intensiv, eine Thematik, die ist jetzt nicht emotional leicht, zumindest für mich nicht, wenn ich mich nicht damit täglich auseinandersetze, Gott sei Dank. Möchte ich gerne ein bisschen mehr über deinen Background wissen. Wie bist du aufgewachsen? Was war dein Familienverständnis auch beim Aufwachsen?
Also tatsächlich habe ich, ähnlich wie du, auch einen Migrationshintergrund. Mhm. Ich stamme gar nicht aus Österreich. Ich bin in Polen aufgewachsen, bin dann im Alter von knapp 15 Jahren mit meinen Eltern nach Österreich gezogen und stand dann hier ohne Deutschkenntnisse.
Wie alt warst du da?
15.
15 tatsächlich,
ja, also
okay.
Das war also noch 14, knapp vom 15. Geburtstag. Ja.
Krass.
Dann bin ich einmal in einem Poli im zweiten Bezirk gelandet, weil man nicht so richtig gewusst hat, was man mit mir machen soll. Nachdem ich 8 Jahre Grundschule in Polen ja absolviert habe und hier 9 Jahre Pflichtschule vorgesehen sind und klar ohne Deutschkenntnisse, weiß dann nicht, wo es weitergeht. Und hatte tatsächlich das Glück, dass ich in dem einen Jahr einen ganz tollen Klassenvorstand hatte, der irgendwie erkannt hat, dass ich ein bisschen mehr will und kann. Und der hat mich dann am Ende des Schuljahres an einen Freund von ihm verwiesen, der wiederum ein Gymnasiumsdirektor war.
Also der Lehrer an der Polytechnischen Schule.
Richtig.
Weil das hört man ja selten. In der Polytechnischen sind ja viele Menschen, die dann danach eher nicht so die Chance haben, eine weitere Bildung zu genießen, oder?
Absolut. Und das war auch ursprünglich anscheinend auch der Plan, also dass ich dann quasi aus dem Schulsystem rausfliege. Aber dank dieser Person, diesem Klassenvorstand, bin ich dann an ein Gymnasium in die Kundmanngasse gelandet,
witzig.
Richtig.
Da war meine Schwester nämlich auch.
Tatsächlich.
Ja. Und ich bin in der Nähe aufgewachsen, nämlich.
Na Wahnsinn. Ja. Toll. Also ich bin dann tatsächlich nach einem Jahr Österreich dann in der Kundmanngasse gelandet, eben dank dieser Connection, und bin dann gleich in die 5. Klasse aufgenommen worden und konnte 4 Jahre später dann maturieren, und dann stand sozusagen die Entscheidung, was mache ich weiter. Ich habe immer schon 2 Leidenschaften gehabt, einmal Jus und einmal Medizin. Und dann habe ich schnell überschlagen, bis ich den Facharzt habe, wie lange dauert es und wie lange dauert es mit dem Jus-Studium. Und dann ist die Entscheidung halt relativ schnell aufs Jus-Studium gefallen.
Aber das sind nur ein paar Jahre Unterschied, oder? Das ist jetzt nicht so ein großer Unterschied.
Naja, damals mit den Turnusplätzen und der Wartezeit, das war schon nicht ohne. Und deswegen wären wir da so quasi knapp an die 40, bis du einen Facharzt gehabt hättest zu der Zeit, genau. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, na dann probiere ich es halt mit Jus. Ja. war trotzdem der Medizin treu geblieben, weil dann bin ich gleichzeitig auch zum Roten Kreuz gegangen und habe die ganze Sanitäterausbildung gemacht. Und bin dann insgesamt 10 Jahre lang beim Roten Kreuz gewesen, eben als Rettungssanitäterin, als Einsatzfahrerin und so weiter. Und während des Studiums hat sich dann aber auch eine weitere Möglichkeit ergeben, aufgrund eines Studienordnungswechsels, nämlich, dass man Zusatzdiplome machen kann. Und da war es für mich naheliegend, das Medizinrecht zu machen, um beide Leidenschaften zu verbinden. Also Familienrecht stand gar nicht von Beginn an auf meinem Plan. Also
klingt so, ich wollte gerade fragen.
Ja, das war eher ein Gebiet, das mich gefunden hat, muss ich sagen. Also das war nicht mein ursprünglicher Plan, aber dazu kommen wir dann eh. Also wie gesagt, ich habe dann Medizinrecht gemacht, habe dann im Jahr 2005 dann in der Anwaltei begonnen, als damals noch Konzipientin. Und 2010 habe ich dann meine eigene Kanzlei gegründet.
Und deine Kanzlei hast du gegründet mit dem Motto, ich räume noch die Scherben ihrer Ehe auf.
Tatsächlich nicht? Noch nicht.
Habe ich mir das falsch aufgeschrieben?
Das war dann erst 2018. 2010 habe ich die erste Kanzlei gegründet mit einem Partner und mit dem Fokus im Immobilienrecht, Medizinrecht und so weiter. Dann sind aber immer wieder mir Familienrechtskausen begegnet, die ich aber ursprünglich eigentlich gar nicht machen wollte. Aber dann ganz klar, am Anfang ist man aufs Überleben spezialisiert. Das heißt, man nimmt quasi alles. So ehrlich muss man sein. Und dann habe ich halt die erste, die zweite, die dritte gemacht. Und irgendwie waren die Menschen so zufrieden, dass sie dann angefangen haben, Mundpropaganda zu betreiben. Und die Kausen sind dann immer quasi von selbst zu mir gekommen. Und im Laufe der Zeit habe ich dieses Rechtsgebiet tatsächlich immer mehr lieben gelernt. Mhm. Obwohl das emotional und nervlich, also sehr anstrengend ist. Das muss man ganz offen ansprechen. Ich bin dann 2018 mit meinen Partnern, wir waren da schon mittlerweile 4 Partner, auseinandergegangen und habe meine jetzige Kanzlei komplett neu gegründet. Das heißt, da bin ich durchgestartet und da habe ich zum ersten Mal sagen können, Familienrecht, das ist meins. Und diese Kanzlei, die ich jetzt seit 2018 betreibe, beschäftigt sich tatsächlich hauptsächlich mit Erb- und Familienrecht.
Wenn man von Familienrecht oder von Familien spricht, jetzt sagst du, du hast einen polnischen Background. Das wäre jetzt wahrscheinlich von mir nur ein Vorurteil, weil ich habe ein paar polnische Freunde und Freundinnen und die sind schon eher, die haben ein ähnliches von der Familie her, ein Familienbild, das ich auch von mir vermittelt bekommen habe. Und das ist ja überall so, es kommt auch darauf an, ob es in der Stadt aufwächst oder am Land aufwächst, aber ein traditionelles Familienbild, das Wort habe ich gerade gesucht. Wie ist das bei dir? Hast du auch ein traditionelles Familienbild gehabt oder war dir schon früh klar, naja, das funktioniert halt leider nicht immer so?
Naja, also ich habe tatsächlich in meiner Familie vorgelebt bekommen, dass eine Ehe nicht etwas Selbstverständliches ist. Also durchaus sehr turbulent und auch von Scheidungen geprägt.
Also ein moderner Ansatz, dass man halt auf die Arbeit rein investieren muss für seinen Partner, seine Partnerin, ne?
Genau,
okay. Das heißt, es war für dich jetzt nicht so, dass dann Leute zu dir gekommen sind, die sich trennen möchten und du eigentlich dachtest, nein, eigentlich muss ich euch zusammenbehalten. Du hast das schon verstanden.
Gar nicht. Ich verstehe mich auch gar nicht als Anwältin, die Beziehungsratschläge erteilt. Das mache ich ganz bewusst nicht. Wenn jemand zu mir kommt mit der Frage, soll er sich trennen oder nicht, Scheidung ja oder nein, werde ich die Frage niemals für den Mandanten beantworten und ihm in die eine oder andere Richtung raten. Also ich berate den Mandanten, die Mandantin immer dahingehend, in welche Richtung seine Entscheidung führt, mit welchen Konsequenzen die jeweilige Entscheidung verbunden ist. Damit derjenige dann weiß, okay, wenn ich die Entscheidung treffe, was ist damit verbunden, welche Konsequenzen? Aber die Entscheidung muss immer der Mandant, die Mandantin selbst treffen.
Kommen oft Menschen zu dir, die sich zumindest unsicher wirken?
Ja, sehr oft. Also vor allem die Erstberatungen. Da habe ich durchaus in der Woche 5, 6, 7 Erstberatungen. Und da geht es tatsächlich meistens darum zu erfahren, wie schaut's aus, wenn ich mich trenne? Wie schaut eine Scheidung aus? Welche Möglichkeiten gibt es? Wie teile ich das Vermögen? Wie regle ich die Kinderangelegenheiten? Und da holen sich die Menschen sehr viele Informationen, was ich halt wahnsinnig umsichtig finde, bevor man die Entscheidung trifft, damit man die Grundlagen dafür hat, die rechtlichen.
Kommen die Paare gemeinsam in der Regel?
Selten, kommt aber durchaus vor, ja.
Das heißt, ich stelle es mir so vor, dass, also falls meine Frau zuhört, ich habe keinerlei Gedanken in diese Richtung, wir haben letztes Jahr frisch geheiratet und wir sind sehr, sehr happy miteinander, aber ich stelle mir das so vor, dass wenn jemand diesen Gedanken hat, dann würde ich wahrscheinlich zuerst einmal, ohne noch mit meiner Partnerin drüber zu sprechen, außer wir haben uns im Streit angeschrien und dann ist es halt schon rausgerutscht, mich informieren kommen, ohne dass meine Partnerin Bescheid weiß und würde dich einmal fragen, wie würde es ausschauen, wenn ich ihr das übermittle. Ist das in der Regel so?
Genau, das macht absolut Sinn und ich empfehle auch immer alleine zu so einer Erstberatung zu kommen, weil wenn ich jetzt beide vor mir sitzen habe, dann muss ich ehrlicherweise objektiv in beide Richtungen beraten und sagen und bin dann aber auch, sollte jemand mit mir weiter zusammenarbeiten wollen, für denjenigen dann aber gesperrt, weil ich nicht mehr gegen jemanden vertreten kann, den ich ja schon beraten habe.
Das heißt, du kannst dann beide einzeln nicht mehr vertreten, du kannst beide nur noch gemeinsam vertreten.
Das geht nicht.
Das geht auch nicht.
Verscheidung, genau, das geht nicht. Ich kann immer nur eine Seite vertreten, aber wenn ich beide schon davor beraten habe, dann ist der von mir Beratene zwangsweise auf der Gegenseite.
Okay.
Das geht nicht.
Das heißt, liebe Leute, wenn ihr drüber nachdenkt, ihr müsstet jetzt zu Alexandra alleine gehen, weil sobald ihr mit dem Partner oder der Partnerin erscheint, ist dann der weitere Support gar nicht mehr möglich. Zusammen darfst du nicht. Warum darf man die Leute nicht zusammen, wenn die sagen, wir sind uns irgendwie einig und möchten das nur legale Unterstützung bekommen? Warum dürfen die da nicht gemeinsam von dir unterstützt werden, den ganzen Prozess?
Das ist in unserem Standesrecht so geregelt und das hat den Hintergrund, dass wenn ich ein gemeinsames Beratungsgespräch führe, bekomme ich Informationen von beiden.
Mhm.
Sprich, angenommen, Ehefrau, Ehemann kommen zu mir, lassen sich beraten. Beide erklären ihre Vermögensverhältnisse, ihre Vorstellung über dies und jenes. Und dann würde die Frau zu mir kommen und sagen, ich möchte jetzt eine Scheidungsklage gegen meinen Mann einbringen. Dann wäre das doch unfair, gegen diesen Mann zu vertreten, über den ich schon Background-Informationen von ihm selbst habe.
Jana, ich meinte aber, warum darfst du nicht beide gleichzeitig vertreten? Also wenn ich und meine Frau sagen würden, was wir nicht tun, Schatz, ich liebe dich, aber wenn wir sagen würden, wenn jetzt ein Paar zu dir kommt und sagt, wir möchten uns trennen, wir sind befreundet, wir haben uns auseinandergelebt, warum darfst du die nicht gemeinsam vertreten?
Ist gesetzlich so geregelt. Ja. Es war tatsächlich so, als ich angefangen habe in dem Beruf 2005, 2006, war es tatsächlich noch möglich bei einer einvernehmlichen Scheidung, dass beide von einem Anwalt, einer Anwältin vertreten werden.
Mhm.
Wurde dann aber gesetzlich geändert und das sozusagen untersagt. Ja.
Ich habe mir jetzt gedacht, wahrscheinlich, weil um doch auch dich zu schützen und beide zu schützen, weil es ist ja dann doch schwer, wenn du mit zwei Personen zu tun hast, wird es eventuell die eine oder andere Situation geben, wo man nicht mehr komplett neutral bleiben kann oder komplett im Wohl beider Menschen denken kann. Das ist wahrscheinlich einfach ein Schutz für alle Beteiligten, das nicht so zu machen und damit du dich auf eine Person konzentrieren kannst. Bist du im Alltag, gibt es einen Einfluss auf deine private Person? Bist du eher unromantisch geworden, dadurch, dass du tagtäglich mit Trennungen zu tun hast? Ich sage jetzt tagtäglich, ich weiß ja gar nicht, wie oft du das.
Also diese Frage müsstest eigentlich mehr meinem Mann stellen.
Ja. Ich weiß ja, dass du eben eine Familie hast, ein Familienmensch bist. Das haben wir ja am Telefon schon kurz miteinander gequatscht. Aber wie äußert sich das dann für dich?
Ich bin ein absoluter Beziehungsmensch und ich bin mit meinem Mann tatsächlich auch schon 32 Jahre zusammen.
Stark.
Und 25 Jahre verheiratet. Also wir haben letztes Jahr unsere Silberhochzeit gefeiert.
Gratuliere auf jeden Fall.
Danke. Ich führe das immer darauf zurück und da lachen wir meistens drüber, dass ich einfach untertags so viel mit Scheidungen und Streitigkeiten zu tun habe, dass ich am Abend einfach keine Lust mehr auf Streiten habe.
Und dann wird dann eher die Glücksposition, dass du halt zwangsentspannt bist.
Ja, absolut. Also natürlich kommt man auch, oder früher war das mehr, dass man durch die ganzen Probleme und Emotionalität, die mir im täglichen Leben begegnet, dann quasi selbst auch ein bisschen belastet ist. Aber ich habe es doch irgendwie geschafft, mich davon so abzugrenzen, dass ich diese Sachen nicht mit nach Hause trage.
Mhm.
Ich arbeite auch bewusst nicht vom Homeoffice aus,
mhm,
weil ich einfach diese Energie, diese schlechte Energie, möchte ich es wirklich auch so nennen, nicht in meiner privaten Umgebung haben möchte.
Mhm.
Und das trenne ich strikt. Das, was mit der Arbeit zu tun hat, bleibt doch in der Arbeit. Mein Mann wirft unter Anführungsstrichen manchmal auch so vor, dass ich nie mit ihm über die Arbeit spreche, wenn, mhm, er mich fragt, wie war so dein Tag? Ich will das einfach nicht, weil dann müsste ich zwangsweise wieder über diese Konfliktsituationen, über Familiendramen, leidende Kinder sprechen. Das will ich zu Hause nicht.
Hast du das immer schon gut geschafft, dich da so abzugrenzen?
Natürlich nicht, also von Beginn an sicher nicht, aber ich muss sagen, mir hat meine Arbeit als Rettungssanitäterin sehr gut dabei geholfen, mich abzutrennen von den ganzen Krisen und Schwierigkeiten, weil das war ja auch damals schon so, wenn ich zum Beispiel als Sanitäterin zu einem Verkehrsunfall gekommen bin, dann konnte ich hinterher aus dem Stegreif berichten, was waren das für Verletzungen, welche Medikamente wurden verabreicht, wie wurde die Wunde versorgt, wie wurde, mhm, der Patient transportiert, aber du hättest mich nie danach fragen können. Oder ich hätte dir nie antworten können, welche Haarfarbe hatte die Person, welche Augenfarbe,
mhm,
was hat die angehabt.
Mhm.
Also dieses Persönliche, das wurde dann irgendwie automatisch ausgeblendet. Und ich glaube, das war eine recht gute Übung, um mich da jetzt wieder auch in dem Job von dem komplett abzugrenzen, also besser abgrenzen zu können.
Ich habe mir schon gedacht, dass das wie im medizinischen, du hast erzählt, dass du auch im medizinischen Bereich interessiert warst und da ist es ja genauso wichtig. Ich habe kürzlich mit meinem Sohn drüber gequatscht, weil er gesagt hat, bei einem Zahnarzt, dass er das Gefühl hat, dass dieser Zahnarzt da irgendwie nur ein Produkt sieht und seine Arbeit macht und das ist eine sehr gute Zahnärztin. Und ich habe ihm dann halt gesagt, dass ich wahrscheinlich, dass ich annehme, dass das halt wichtig ist für diese Zahnärztin, wenn sie da, was weiß ich, viele Patienten am Tag hat und Patientinnen, dass sie wirklich gut ihren Job macht und nicht nur empathisch auf jede einzelne Person eingeht, weil das ist ja mit der Zeit gar nicht möglich. Und da frage ich mich aber trotzdem auch, ich habe schon Respekt davor, was du tust, wie man es wirklich schafft, über so viele Jahre hinweg auch sich davon zu distanzieren. Weil gewisse Situationen erinnern einen vielleicht an irgendwas oder gehen einem nahe, weil, keine Ahnung, meiner Schwester ist dasselbe passiert oder so in die Richtung. Und sich da abzugrenzen und das wirklich nicht mit nach Hause zu nehmen. Ich arbeite in der IT und ich schaffe es nicht und da geht es um gar nichts. Da denke ich mir immer wieder, hey, Moment, jetzt chill, bei dir geht die Welt nicht unter. Und du hast ja schon eine persönliche Verantwortung auch ein bisschen, oder? Oder siehst du das gar nicht so?
Natürlich eine gewisse persönliche Verantwortung, aber du musst auch die Grenze ziehen, wo deine persönliche Verantwortung endet. Ich bin nicht dafür verantwortlich, dass der Mandant oder die Mandantin aus meiner Sicht die richtige Entscheidung trifft. Mhm. Das ist auch gar nicht meine Aufgabe. Ich bin damit zufrieden, wenn ich meinen Mandanten vermitteln konnte, entsprechende Grundlagen, damit sie ihre Entscheidung treffen. Ob ich mit dieser Entscheidung einverstanden bin oder nicht, das spielt überhaupt keine Rolle. Ich habe auch schon Scheidungsverfahren durchgezogen, wo sich Mandantin zum Beispiel komplett gegen die Scheidung gewehrt hat. Aus meiner Sicht hätte sie gute Position gehabt, um eine einvernehmliche auszuverhandeln, weil der Mann ja unbedingt aus der Ehe wollte. Mhm. Sie meinte aber, nein, ich möchte gar nicht raus. Gut, dann ist das halt so, dann ziehen wir das halt so durch. Ja? Mhm. Und wir haben es auch so durchgezogen. Wie gesagt, es geht nicht um meine Zufriedenheit, es geht um die Zufriedenheit meiner Mandanten.
War es schon mal so, dass du dir gedacht hast, das hätte ich besser machen können?
Selbstverständlich. Also wenn man ein Fünkchen Selbstkritik und Reflexion besitzt, natürlich denkt man immer wieder drüber nach und denkt sich, das hätte ich vielleicht besser machen können oder anders. Oder welche Kurskorrektur kann man in diesem Fall noch vornehmen? Ja. Es ist ja doch so, dass das Entscheidungsverfahren ein sehr lebendiges Verfahren ist. Ja. Es hat, ich sage nur, zur Hälfte mit juristischen Problemstellungen zu tun und zur Hälfte mit menschlicher Ebene. Mhm. Das heißt, ich lache dann auch immer und sage, ich könnte genauso gut neben meinem Rechtsanwältin-Schild auch eine Psychotherapeutin raushängen, weil die Gespräche mit meinen Mandanten, mit meinen Mandantinnen gehen selten um rechtliche Problematik. Natürlich habe ich die im Hinterkopf und ich weiß, was ich ihnen anraten kann oder wo ich sehe, dass sie da sehen, Auges ins Verderben laufen, aber es geht sehr wohl darum, die Leute zu spüren. Mhm. Ja, die Bedürfnisse, was will die Person, wie tickt sie? Mhm. Ich glaube, nur so kann ich, wenn ich die Person gut lesen kann, kann ich sie auch gut vertreten.
Das heißt, in Wahrheit, selbst wenn die Person, ich stelle es mir so vor, wenn ich in dieser Trennung wäre, sagen wir mal, ich bin sehr unglücklich damit, ich will das gar nicht und ich sitze bei dir, bin ich vielleicht sehr emotional und kann das auch nicht ganz weglassen, weil es geht gerade um meine Trennung, dann wäre eigentlich deine Aufgabe, mich vielleicht reden zu lassen, trotzdem nicht als Psychotherapeutin da zu sein, denn die bist du nicht, sondern daraus zu erkennen, was juristisch gesehen vielleicht das Richtige für mich wäre.
Absolut. Und die ersten Besprechungen mit meinen Mandanten, Mandantinnen schauen auch so aus, dass die zu 90% sprechen und ich nur zu 10%. Ich höre zu, ich unterbreche auch nicht. Ich schreibe mir meine Fragen auf, aber ich unterbreche den Redefluss nicht, weil sonst biegt das Gespräch vielleicht in eine komplett andere Richtung und ich erfahre nicht die Sachen, die sie mir eigentlich sagen wollen. Mhm. Deswegen höre ich sehr viel zu. Erst dann, wenn ich das Gefühl habe, das ist jetzt einmal alles raus, dann komme ich auf meine Fragen zurück, kann dann manche Sachen noch nachfragen und dann schauen wir, was quasi der Wunsch ist, in welche Richtung oder gibt es überhaupt schon einen Wunsch. Ja? Mhm. Oft habe ich zum Beispiel Frauen, wenn ich sie dann frage, was möchten sie, wenn zum Beispiel vor Entscheidung gefallen ist, was möchten sie, dass am Ende rauskommt, fangen die meisten Sätze an mit, mein Mann hat gesagt, das. Mhm. Ich will nicht wissen, was ihr Mann gesagt hat. Ich will wissen, was sie möchten. Mhm. Nein, aber ich weiß nicht, was ich kriege. Ich will wissen, was sie möchten. Und dann kann ich ihnen sagen, ist das umsetzbar? Kommen wir dorthin? Oder ist das nicht umsetzbar und wir kriegen vielleicht was anderes? Mhm. Aber ich möchte mal wissen, was möchten Sie?
Das heißt, du merkst schon, dass auch jetzt im jetzigen Zeitalter und auch in einer Stadt wie Wien Frauen da doch ein bisschen nachgiebiger sind oder devoter, halt sich unterordnen dem, was der Mann sich wünscht?
Ich habe aus meiner Erfahrung gesehen, dass sich Frauen mehr einschüchtern lassen als Männer.
Mhm.
Also Sätze wie, du wirst die Kinder verlieren, du wirst auf der Straße landen, du wirst damit nichts rausspazieren und aus der Wohnung fliegst du sowieso. Das kommt so oft und diese Frauen, die glauben das auch. Die kommen zu mir schon vollkommen davon überzeugt, dass das so sein wird.
Mhm. Da können wir über diesen Frauen jetzt einmal gleich mal sagen, dass das nicht stimmt, oder? Hoffe ich mal zumindest.
Selbstverständlich. Also vor allem nicht, weil der Mann es sagt.
Mhm.
Es gibt Situationen, wo es möglicherweise so sein wird, aber in den meisten Situationen halt nicht.
Also ich würde mal.
Und die Frauen lassen sich am meisten über die Kinder erpressen. Das muss man auch ganz offen aussprechen. Weil das ist für eine Frau das höchste Gut. Das steht über dem Geld, das steht über der Wohnung, das steht über allem. Ja, und die Frauen, wenn sie kommen und sagen, mir ist das Geld wurscht, ich will nur meine Kinder, dann muss man die Frauen darüber aufklären, Moment, was würde dazu führen, dass sie überhaupt die Kinder verlieren? Punkt 1.
Mhm.
Haben wir es erfüllt, haben wir es nicht erfüllt? Abgehakt. Und jetzt kommen wir zur Aufteilung des ehelichen Vermögens. Das ist davon vollkommen losgelöst und abgekoppelt.
Mhm. Das ist eigentlich, würde ich jetzt mal annehmen, in einem Land wie Österreich werde ich grundlos das Sorgerecht der Kinder einmal nicht verlieren. Nicht, weil es irgendwer sagt, nicht, weil einfach irgendwas ist. Egal, ob ich jetzt die Frau bin oder der Mann, grundlos wird das einmal nicht passieren. Das heißt, wenn ich ein Recht oder Interesse daran habe, meine Kinder zu erziehen und meinen Kindern noch nahe zu sein und eine Verantwortung zu erfüllen, dann wird das in der Regel hoffentlich klappen. Plus, wenn ich Anspruch auf das Geld habe, werde ich das auch noch kriegen und mir holen. Das muss man nicht dafür aufgeben. Also man kann nicht Geld gegen Kinder tauschen. So funktioniert
so
das
ist
nicht,
es.
Oder?
Genau.
Das ist aber traurig. Hätte ich jetzt nicht geglaubt, dass das immer, ich meine, es ergibt schon Sinn. Die Welt ist ja jetzt nicht so anders als vor 20, 30 Jahren. Aber es ist traurig. Ich habe gar nicht drüber nachgedacht, auch bei der Recherche, dass das dann so einen Unterschied gibt zwischen Männern und Frauen. Ich aus meinem Freundes- und Freundinnenkreis kenne eher Männer, die in der Scheidung sich befunden haben. Oder bin halt mit denen enger befreundet gewesen in dem Fall. Ich habe natürlich die Frauen auch gekannt. Und kenne da halt auch, dass Männer in so einer Situation sind, dass sie sich eher unbeholfen fühlen, eher das gar nicht wollten vielleicht und in der Situation stecken. Aber nicht, dass sie dann Angst haben, das Sorgerecht zu verlieren und sowas. Das ist ja ganz tragisch. Und davon musst du dich dann abgrenzen, damit du der Person am besten hilfst.
So ist es.
Ja, krass. Schaffst du das dann meistens, dass dieses Selbstbewusstsein da ist dann bei den Frauen oder Menschen, die dann bei dir sind und sie auch versteht, okay, unabhängig der Trauer und der Emotion und der Angst, die ich vielleicht habe, kriege ich jetzt das Selbstbewusstsein, ich hole mir, was mir zusteht?
Indem ich über die Grundlagen aufkläre, also grundsätzlich, wie so ein Scheidungsverfahren abläuft, was zu regeln ist, wie kann das geregelt werden und wenn eben zum Beispiel keine einvernehmliche Lösung möglich ist, wie würden Gerichte in solchen Situationen entscheiden?
Mhm.
Und im Familienrecht ist es so, dass im Gesetz selbst eigentlich sehr unspezifisch alles geregelt ist. Also das sind so allgemeine Stehsätze. Aber wichtig ist die Judikatur des obersten Gerichtshofs. Da entwickelt sich diese ganze Linie, die man sagt, okay, die Aufteilung passiert so und für die Kinder, wie werden die Kontaktzeiten geregelt und wie wird die Obsorge geregelt? Und das ist ja ein fortwährender Prozess. Das ändert sich ja auch ständig. Wir sind immer wieder mit neuen oberstgerichtlichen Entscheidungen konfrontiert, wie zum Beispiel erst kürzlich zu Eheverträgen, dass man sagt, naja, dass man da jetzt komplette Gütertrennung macht hinsichtlich der Ehewohnung, die einem gehört hat, dass der eine rausspazieren muss. Ja, diese Regelung ist jetzt aber der richtlichen Mäßigung geöffnet.
Also ich bin jetzt gerade nicht mitgekommen. Was bedeutet das?
Ich weiß, ich bin zu juristisch. Nein, also man hat ja viele Jahre lang zum Beispiel Eheverträge gemacht und da eine komplette Gütertrennung vereinbart. Sprich, ein Ehegatte hat eine Wohnung in die Ehe eingebracht, wo dann die Eheleute fröhlich vor sich hin gelebt haben, bis sie halt nicht mehr fröhlich waren und nicht mehr miteinander konnten. Und früher aufgrund eines solchen Ehevertrags hat man dann gesagt, okay, ja, da haben wir damals klar geregelt, du musst dann aus der Ehewohnung halt raus. Und die Sache war erledigt. Und vor 1,5, 2 Jahren gab es eine Entscheidung des obersten Gerichtshofs, der dann gesagt hat, ja, grundsätzlich schon, aber diese Regelung hinsichtlich der Ehewohnung, die beiden Eheleuten gedient hat, obwohl sie im Eigentum des einen gestanden ist. Da darf quasi der Richter diese Regelung möglicherweise auch umschmeißen oder eine Ausgleichszahlung zusprechen. Also die ist nicht so in Stein gemeißelt, dass man da quasi auszieht und das Feld räumt.
Ich hätte eigentlich geglaubt in meiner Naivität, dass selbst wenn ich nachdem ich verheiratet bin, nachdem ich geheiratet habe, wenn ich mir eine Immobilie kaufe, sagen wir mal, eine Frau kauft eine Immobilie. Sie hat halt das Geld zur Seite gelegt, sie kauft eine Immobilie, die Immobilie ist auf ihren Namen, ich bin da nie irgendwo dabei gestanden, ich habe auch das Geld nicht verdient. Dann würde bei einer Trennung die Immobilie weiterhin ihr gehören, weil die hat ja nie uns beiden gehört.
Achtung, großer Irrglaube.
Wirklich?
Tatsächlich. Es ist so, dass man in der Ehe gemeinsam wirtschaftet. Und der Aufteilung im Falle einer Scheidung unterliegt sämtliches gemeinsam erwirtschaftetes Vermögen. Von der Aufteilung ausgenommen ist das, was einem vor der Ehe schon gehört hat, also voreheliches Vermögen, sowie etwas, das man geschenkt oder geerbt bekommen hat. Das ist ausgenommen.
Okay.
So wie auch Unternehmen. Mhm. Also auch Unternehmen, wenn man ein Unternehmen betreibt, fällt das auch nicht in die Aufteilung. Aber wenn etwas aus während der Ehe erwirtschafteten Geld kauft, auch wenn das ein Geld ist, was nur auf meinem Konto ist, kaufe ich jetzt eine Wohnung und ich nur im Grundbuch stehe, ist das trotzdem, unterliegt diese Wohnung bzw. dieser Wert der Aufteilung im Falle der Scheidung.
Okay, krass. Es ergibt unter gewissen Aspekten ergibt das auch Sinn, aber da fällt mir das Beispiel von einem Fußballer ein, der Ashraf Hakimi heißt. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Aber ich habe vor ein paar Jahren ist es passiert, da habe ich mit zwei Freundinnen von mir ziemlich diskutiert. Wir waren wirklich sehr emotional, obwohl zu dem Zeitpunkt niemand von uns in einer Beziehung war. Aber der Ashraf Hakimi war ein erfolgreicher Fußballer, war verheiratet und hat natürlich viele Millionen Euro verdient. Weil das halt so ist, wenn man ein erfolgreicher Fußballer ist. Seine Frau hat, glaube ich, auch Geld verdient, die war auch erfolgreich, aber nicht diese Millionen, die er als Fußballer verdient hat. Und was er gemacht hat, hat aber während seiner Zeit in den Vereinen, hat er als gehaltsberechtigt seine Mutter angegeben. Das heißt, das Gehalt ging an die Mama, nicht an ihn. Und deshalb, zumindest war das in der Heute-Zeitung die News, also da habe ich es gelesen, bei der Trennung musste er keinen Cent von diesem Geld an seine Frau abgeben. Denn es hat eben seine Mutter verdient, offiziell laut Papier.
Naja, da stellt sich aber für mich sofort die Frage, wer der wirtschaftliche Eigentümer dieses Geldes ist. Obwohl es die Mutter ja auf ihrem Konto gehabt hat und dort geparkt hat, wäre es meiner Ansicht nach trotzdem ihm zuzuschreiben, weil er der wirtschaftliche Eigentümer dieses Geldes ist.
Ja, ich weiß auch jetzt nicht, wo er gelebt hat, wo die Trennung war. Er war auf jeden Fall nicht in Österreich. Das heißt, das Recht muss auch variieren. Weil meine Einstellung war dann jetzt einfach nur, auch wenn man jetzt überlegt, finde ich das moralisch in Ordnung oder nicht, habe ich mir gedacht, naja, aber eigentlich er ist er ja nicht dank ihr Fußballer geworden. Sie hat ihn ja nicht trainiert, sie hat ihn ja nicht da irgendwie unterstützt. Sie waren zwar verheiratet, während er erfolgreich war, aber das wäre auch ohne ihr gewesen. Das heißt, wenn ich jetzt einmal die Komponente weglasse, ob sie Kinder haben, ob sie aufgrund seines Erfolgs vielleicht selber nicht gearbeitet hat, aber dafür Care-Pflichten zu Hause übernommen hat und. Wenn mich das ist natürlich etwas, das muss ein eigenes Gewicht bekommen in der Evaluierung. Aber wenn ich das mal weglasse, dann wäre mein Gefühl, naja, ist ja okay. Er hat das Geld verdient, sie hat nichts damit zu tun gehabt. Auch umgekehrt, wenn sie das Geld verdient hat und er nichts damit zu tun hat, dann ist es ja in Ordnung, wenn sie es auch behält.
Naja, in der österreichischen Rechtsordnung wirtschaftet man in der Ehe gemeinsam. Das heißt, es ist nun mal so, dass während der Ehe erwirtschaftete Geld unterliegt einfach der Aufteilung. Das ist die Regel. Und wie die Aufteilung dann passiert, ob die 50-50 ist oder sogar 40-60, weil es kann ja auch zum Beispiel sein, wenn die Frau nicht nur die Kinder voll betreut hat, sondern auch erwerbstätig war neben der Kinderbetreuung und der Mann nur erwerbstätig, dann kann sich die Aufteilung auch zugunsten der Frau auf 60-40 verschieben.
Weil sie auch die Kinder betreut hat
und
erwerbstätig war. Das finde ich auch stark. Ich finde es auch gut, dass im österreichischen Recht meistens mehr die soziale Komponente da ist als mein egoistisches Verhalten, wenn ich jetzt sage, ne, aber das Geld hat er doch alleine verdient. Das finde ich auch super. Wenn wir jetzt davon sprechen, ich habe viele Hörer und Hörerinnen zwischen 25 und 35, die vielleicht in einer Beziehung sind, die vielleicht irgendwann über Hochzeiten nachdenken. Was sind so die häufigsten Fehler, beziehungsweise worauf sollte man vielleicht achten, wenn man die Entscheidung getroffen hat, man möchte heiraten?
Ja, ich möchte da auch gar nicht von Fehlern sprechen, sondern einfach von der bewussten Entscheidung, was möchte ich, dass eintritt für den Fall, dass wir nicht mehr miteinander verheiratet sein wollen. Und Es gibt keinen besseren Zeitpunkt, um darüber zu sprechen, als in dem Moment, wo man sich noch gut versteht.
Mhm.
Sprich, vor der Eheschließung. Man kann natürlich auch während der Ehe auch einen Ehevertrag schließen. Das heißt ja nicht, dass man das nur vor der Eheschließung oder anlässlich der Eheschließung einen Ehevertrag schließen kann. Man kann es ja zu jeder Zeit.
Mhm.
Und wenn man sich dann bewusst ist, was ist die rechtliche Lage, sprich, wenn wir keinen Ehevertrag haben, muss ich mein schwer erarbeitetes Geld teilen oder die Frau kommt dann drauf, oh mein Gott, ich betreue jetzt 10 Jahre lang die Kinder, verzichte auf meine Karriere und dann stehe ich quasi mit, weiß ich nicht was da, dann muss ich mir überlegen, entweder bin ich damit einverstanden, dann ist es auch okay, keinen Ehevertrag zu haben, oder ich bin damit nicht einverstanden und dann setze ich mich mit meinem Partner hin und wir erarbeiten eine Lösung, mit der beide gut leben können.
Aber es ist schon heavy, oder? Ich denke mir, ich habe meiner Frau versprochen, vor, was weiß ich, 2 Jahren, als ich ihr den Antrag gemacht habe, ich möchte mein Leben mit ihr verbringen. Und dann ist die Frage, was ist denn das Wort Ewigkeit noch wert, wenn ich dann aber schon vom Ende spreche? Auch wenn wir uns gut verstehen. Ich meine, ich glaube dir, dass es der beste Zeitpunkt ist, darüber zu sprechen, wenn wir uns gut verstehen. Weil wenn wir uns gerade streiten, ist kein guter Zeitpunkt.
Genau.
Aber selbst der beste Zeitpunkt ist kein guter Zeitpunkt in meinem Empfinden, weil ich immer denke, das zeigt doch ein bisschen Missvertrauen, oder? Fehlendes Vertrauen.
Ich sehe das anders. Ich sehe das gerade als Zeichen des Vertrauens, dass man in einer intakten Beziehung, ob es schon eher ist oder nicht, eben darüber reden kann, wie wir es regeln wollen, falls wir wieder auseinandergehen.
Mhm.
Das sieht man natürlich auch, wie der Partner darauf reagiert. Mit wem habe ich zu tun? Was ist das für ein Mensch?
Mhm. Das erinnert mich nämlich an eine Ex-Beziehung, in der ich, glaube ich, finanziell sehr schlecht ausgestiegen bin, weil ich der Meinung war, ich will einfach, dass dieses Drama aufhört und einfach alles gegeben und gezahlt habe, bis es endlich aufgehört hat. Und hätte ich, bevor wir zusammengezogen sind, ich hoffe, sie hört das nicht, mit ihr darüber gequatscht, was denn ist, wenn wir uns trennen würden, dann hätte ich wahrscheinlich noch besser bemerkt, schon beim Zusammenziehen, dass wir das nicht tun sollen.
Ist auch eine Art Test, oder?
Ja. Hätten wir gleich unterschrieben, hey, so und so werden wir es machen, locker 50-50 und passt schon und das regeln wir, dann hätte ich ja gecheckt, dass diese Person eine andere wäre, als sie war. Hast du Beispiele, wo Leute zu dir kommen, die gerade in einer glücklichen Verlobungsphase sind oder in einer glücklichen Ehephase sind und sagen, wir haben darüber nachgedacht, besitzen auch die Reife, dass wir darüber sprechen miteinander, ohne einander die Köpfe einzuschlagen, wir möchten einen Ehevertrag?
Durchaus.
Das passiert.
Das kommt sogar recht oft vor.
Und Anlassgründe, kannst du sagen, was gibt es bestimmte Anlassgründe oder ist es komplett unterschiedlich?
Also was die Personen jetzt zu mir führt, das frage ich jetzt natürlich nicht. Aber ich habe oft das Gefühl, dass es meistens von den Frauen ausgeht, die berechtigtes Interesse daran haben, sich abzusichern für den Fall, dass sie eben Kinder bekommen, auf die Karriere verzichten und dafür auch, finde ich, berechtigt, auch einen gewissen Ausgleich haben möchte.
Mhm.
Ja, und da redet man ganz offen darüber, was passiert, wenn wir uns nicht mehr verstehen. Die Wohnung gehört ihm, muss ich ausziehen? Was mache ich dann mit mir und dem Kind, den Kindern? Ich bin ohne Job da. Da ist es nur berechtigt, darüber zu sprechen.
Mhm.
Auf der anderen Seite gilt es natürlich der Absicherung von beiden, weil man ja zum Beispiel auch im Rahmen eines Ehevertrages auch mit bestimmten Listen schon festhält, was ist unser voreheliches Vermögen.
Mhm.
Ja, dass das schon einmal geklärt ist. Weil später, glaub mir, wenn man 20 Jahre verheiratet ist, tust du am Ende schwer zu sagen, naja, aber ich hatte damals schon auf dem Konto 100.000 Euro.
Mhm.
Mhm. Ja, hat man das einmal festgehalten, ist diese Front geklärt.
Mhm. Stark. Also ich stelle mir das auch stark vor von beiden Beteiligten. Ich kann mir vorstellen, dass es meistens von einer Person eher ausgeht, dass man die Sicherheit haben will. Und die andere Person muss aber sehr viel Reife auch besitzen, um das mitzumachen, oder? Und die Sicherheit der anderen Person zu geben, ohne sich selber unsicher zu fühlen, ohne dass es bei mir... Also ich glaube, ich wäre Stand jetzt nicht stark genug und nicht sicher genug in mir als Person.
Da können wir uns einmal zu einem Gespräch treffen.
Mit meiner Frau, ich unterschreibe alles, sie kann alles haben. Du hast die Folge mit ihr schon gehört, ich traue mich gar nichts. Ich bin bei allem dabei. Die Sinnhaftigkeit, wenn man das Emotionale versucht, ein bisschen abzutrennen und das ein bisschen mit einem Schritt zurückzumachen aus der emotionalen Komponente und darüber zu, ich verstehe das schon, dass das Sinn ergibt.
Ja, weißt du, das ist einfach ein Gespräch in einer Phase, wo es keine Kränkungen gibt, wo die Emotionalität nicht so hoch ist, wo es keine verletzten Gefühle gibt.
Mhm.
Und da führt sich das Gespräch ja ganz anders. Hm. Es kommt auch oft vor, dass Paare kommen, sich beraten lassen bezüglich eines Ehevertrages und dann doch keinen machen.
Mhm.
Es ist auch okay, keinen zu haben, solange es einem bewusst ist, was es bedeutet.
Mhm. Es zeigt auch, ich habe mir jetzt gerade gedacht, die Komponente, die es auch zeigt, ist, wir heiraten zwar oder ich heirate dich zwar, aber ich zeige dir auch damit, dass ich mich immer um dich bemühen werde und nicht durch die Hochzeit jetzt, das für mich abgehakt ist und ich mir einfach sicher bin, dass du sowieso immer da sein wirst und dich für selbstverständlich nehme, sondern durch den Ehevertrag zeige ich dir, hey, ich werde mich auch immer um dich bemühen, was ja wichtig ist, damit eine Ehe für immer funktioniert. Zumindest habe ich das in meinem Umfeld so mitbekommen, dass das sehr hilfreich ist, dass das so funktioniert. Wenn jetzt aber das passiert, okay, wir haben uns abgesichert vielleicht, wir haben drüber nachgedacht oder auch nicht. Es gab Gründe, warum sich jetzt ein Paar scheiden lassen will. Kannst du sagen, was so die häufigsten Gründe sind oder ist das komplett durcheinander?
Es ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Also Jurist würde sagen, immer Einzelfallentscheidung.
Mhm. Ja.
Aber ja. Ich muss sagen, also diese typischen Scheidungsgründe, die man glaubt, also Ehebruch und körperliche Gewalt, die begegnen mir eigentlich am seltensten.
Mhm.
Das sind gar nicht so dieser Scheidungsgrund Nummer eins. Was ich oft erlebe, sind massive Kommunikationsschwierigkeiten, die Personen einfach nicht mehr überwinden können.
Mhm.
Das heißt, das klassische Sender- und Empfängerproblem.
Mhm.
A sagt A und es kommt ein B an.
Mhm.
Ja, und man ist einfach schon auf einer Ebene, wo man sich komplett nicht mehr versteht.
Mhm.
Schwiegerleute.
Mhm.
Massives Problem, immer noch. Also wenn die sich in die Beziehung einmischen.
Druck von außen quasi, von engen Familie.
Ja, durchaus.
Wirklich.
Dann wiederum so auch Evergreens, finanzielle Gewalt. Also gerade wenn einer verdient, meistens der Mann, die Frau mit den Kindern zu Hause ist und dann wird das Geld rationiert. Ich habe wirklich auch einen Fall gehabt, wo die Frau ein Haushaltsgeld bekommen hat pro Woche, aber wenn dann am Wochenende irgendwelche Freunde zum Essen eingeladen waren und er dann einkaufen gegangen ist, ist er dann wirklich am Ende der Woche zum Kühlschrank gegangen, hat geschaut, wie viel noch übrig ist von dem, was er gekauft hat, und hat ihr das vom Haushaltsgeld für die nächste Woche abgezogen, weil dann hat sie ja weniger einkaufen müssen.
Oh, ekelhaft. Wie kommt man, das ist wirklich dann...
Ist ein Fall aus der Praxis.
Ja, ne, ich vergesse immer, wie dumm manche Menschen einfach sind. Es tut mir leid, du musst professionell bleiben, ich nicht, in der Podcast-Host. Aber das ist ja wirklich schlimm, wenn das mir jemand erzählen wird. Ich kümmere mich um die Kinder und dafür kriege ich Taschengeld.
Das ist ja, nicht so lange her.
Das hat ja mit einer liebevollen Ehe nicht mehr zu tun.
Korrekt.
Da kann ich nur raten, dass das auseinandergeht. Ich darf das ja. Ich dürfte das ja, wenn ich befreundet wäre. Das heißt aber, es sind die Klassiker. Es sind Schwiegereltern. Es ist ein finanzielles Ungleichgewicht zwischen Mann und Frau, das selbst bei erwerbstätigen Frauen ja immer noch der Fall ist, dass die Männer bis zu einem gewissen Prozentsatz mehr verdienen.
Und fehlende Wertschätzung. Also man nennt das ja oft liebloses und respektloses Verhalten.
Mhm.
Also wenn man merkt, aber das hängt ja auch wieder mit der Kommunikation zusammen. Also wenn du nicht mehr wertgeschätzt wirst, wie fühlst du dich dann?
Mhm.
Du distanzierst dich von dem Menschen.
Mhm.
Und so geht die Ehe auch dann zwangsläufig auch in die Brüche.
Das mit der Kommunikation, wären jetzt aus meiner Perspektive, wären das die Punkte, die eigentlich ein Paar, das sich entscheidet zu heiraten, eine Ehe einzugehen, sich vielleicht überlegen sollte. Also wir haben das mit dem Ehevertrag auch besprochen, dass das ein Punkt wäre, wo man zumindest, wahrscheinlich ist es gut, wenn wir zumindest die Inhalte besprechen einmal von einem Ehevertrag. Vielleicht müssen wir ihn ja noch gar nicht eingehen, aber das hast du ja auch gesagt, man kann einmal die Inhalte besprechen, weil da zeigt sich schon einiges. Und dann noch einmal reflektieren, kann ich mit meinem Partner, mit meiner Partnerin überhaupt sprechen? Verstehen wir uns?
Man sollte, glaube ich, auch so ein bisschen beobachten, wie reagiert der andere in Streitsituationen.
Mhm.
Ja, ich musste aber in der letzten Folge so lachen, weil ihr von eurem Safe Word, nämlich die Kokosnuss.
Kokosnuss, erzählt. Ja.
Mein Mann und ich haben das auch. Es ist die Ziege bei uns.
Wirklich?
Ja.
Stark.
Und es ist tatsächlich, es wirkt Wunder, weil wenn du streitest und dich immer mehr in den Streit hinein katapultierst und von Hundertstel ins Tausendstel kommst und dann eigentlich hoffentlich einer merkt, wir streiten eigentlich nur mehr, um zu streiten, und das macht ja gar keinen Sinn.
Mhm.
Und dieses Safe Word kommt, das wirklich komplett aus ist.
Mhm.
Wir haben es zwar mit keinen Konsequenzen verbunden, also kein Fuffi für das Glas, sondern wir halten es auch so ein. Ja? Und das ist dann wirklich auch so dieser Phase so, hey, chill.
Ja.
Ja, chill, komm runter und wir reden dann gleich wieder.
Ja, ich finde das auch gut. Ich muss sagen, als wir damit angefangen haben, letztes Jahr, haben wir uns ein bisschen schwerer damit getan, immer noch. Ich bin auch draufgekommen, ich kriege auch nichts. Weil sie kriegt ja was, wenn ich nicht, mich nicht dran halte. Ich kriege gar nichts.
Siehst du, deswegen besser ohne Konsequenzen. Ja. Aber dann müssen es wirklich beide durchziehen. Dann müssen sie das wollen. Ne?
Ja.
Und dann funktioniert das. Und man muss ja auch streiten lernen.
Mhm.
Das, wie gesagt, in meiner eigenen Beziehung, wir haben ja auch streiten lernen müssen. Mein Mann war ja immer derjenige, der immer alles bis zum Schluss ausdiskutieren wollte. Mhm. Also der ist mir wirklich richtig nachgelaufen und ich bin nur mehr heiß gelaufen.
Der ist bei uns genauso.
Chill,
ja.
Ich brauche dann Abstand, ich muss einmal runterkommen und dann können wir reden. Und dann ist das Gespräch auch ein ganz anderes.
Mhm.
Aber wenn man das nicht kapiert, wenn man da nicht aufeinander eingeht und die Bedürfnisse oder die Streitkultur des anderen akzeptiert, dann wird es ja auch zu keiner Lösung kommen und dann scheitert man jetzt.
Die Probleme werden sich ja dann anhäufen.
Ja, das schichtet sich nun mehr auf.
Ich kenne das von vielen Paaren, die gut funktionieren, dass genau diese zwei Personen da sind. Die eine Person, die das sofort klären will und auch gut über Emotionen reden kann und bis zum Ende ausdiskutieren, und die andere Person, die am liebsten in einen anderen Raum gehen will und die Tür zumachen will, was die eine Person wiederum sehr aufbraust, ist quasi, also aufregt.
Man kann es auch als ablehnend empfinden.
Mhm.
Ja? Aber umso wichtiger ist es, sich zusammenzusetzen und zu sagen, hey, so bin ich, so reagiere ich, das brauche ich in der Situation.
Und der Kompromiss ist ja dann auch das Schönste in Wahrheit, sich ein bisschen Zeit zu nehmen, um zu reflektieren und dann auch zu checken, dass die Dinge,
absolut,
eben wie beim Wort Kokosnuss und Ziege, war das bei dir?
Ja.
Eben, das macht auch einem klar, wie banal auch ein bisschen die Emotion gerade ist, die man fühlt. Und gleichzeitig aber doch die Zeit, sich zu nehmen und es auszudiskutieren.
Genau.
Worauf sollten als Klienten und Klientinnen achten, wenn sie einen Scheidungsanwalt suchen?
Dass die Chemie stimmt.
Mit der Anwaltsperson,
ja,
jetzt?
Absolut.
Weil mit meinem Partner stimmt es ja schon mal nicht.
Absolut. Und jetzt stell dir vor, du hast noch einen Anwalt, eine Anwältin, mit der du dich gar nicht so gut verstehst, wo die Kommunikation nicht läuft. Wie sollst du dann mit dem ein Team bilden und gemeinsam gegen jemand anderen kämpfen, wo du schon einen Haufen Energie in den Kampf mit deinem eigenen Anwalt investierst?
Mhm. Mhm.
Deswegen, ich bin ja auch sehr wählerisch, was meine Mandanten betrifft.
Mhm.
Ich nehme auch nicht jedes Mandat an, wenn ich merke, das passt zwischen uns nicht, und das merkst du ziemlich bald.
Mhm.
Dann nehme ich das Mandat auch nicht an, egal wie notwendig es ist.
Aber was sagst du dem Klienten dann?
Ja, so, also meistens bleibe ich diplomatisch und sage, dass ich halt zurzeit keine Kause annehme. Bitte nicht immer.
Ja.
Es ist auch tatsächlich so, dass ich momentan einen Mandantenstopp habe. Das hat nichts mit den Personen zu tun. Ich versuche nicht noch eine Kränkung draufzusetzen und den Mandanten zu sagen, dass wir nicht miteinander passen.
Hm. Aber es ist im Endeffekt trotzdem das kleinere Übel, das hier zu beenden, als wie dann in eine frustrierende Zusammenarbeit zu kommen, die ja niemandem hilft.
Schau, ich vergleiche Scheidung nicht ohne Grund mit Krieg.
Wirklich?
Ja, es ist ein Krieg.
Mhm.
Und in den Krieg ziehst du nicht ohne Munition, Stichwort Beweise, und in den Krieg ziehst du nicht mit einer Armee, die miteinander zerstritten ist.
Mhm.
Sonst verlierst du den Krieg.
Mhm.
Und so ist es auch im Scheidungsverfahren.
Eine Frage, die ich mir eigentlich auch gestellt habe bei der Vorbereitung, ist: Passiert es, dass du mit jemandem zusammenarbeitest und sie versöhnen sich?
Ja, habe ich tatsächlich auch gehabt.
Ja?
Ja. Und zwar war das in der Pandemiezeit, wo wir noch vor dem ersten Lockdown die Scheidungsklage eingebracht haben. Dann wurde die Verhandlung aber abberaumt wegen Lockdown. Also der erste Lockdown, man hatte noch gar nicht gewusst, wie, was, wo. Jedenfalls fand dann die Verhandlung, glaube ich, erst 3 Monate später statt. Und vor der Verhandlung ist dann die Mandantin auf mich zugekommen und hat gesagt, bitte seien Sie nicht böse, aber wir waren in der Pandemie einfach zusammen in der Wohnung und wir haben uns so ausgesprochen und wir wollen es halt wieder weiter probieren, miteinander zu bleiben. Ja, warum soll ich böse sein? Ich habe mich regelrecht gefreut.
Mhm.
Das war für mich eine pure Freude, weil ich mir gedacht habe, hey, ein Problem weniger in der Welt. Ja? Die lieben sich wieder, ist doch super.
Richtig.
Ja,
schön.
Aber wird der Richter nicht so böse auf uns sein? Sie sind, um Gottes Willen, der kriegt sein Gehalt sowieso, ob sie da jetzt da sind oder nicht. Ja? Er wird sich sicher auch für sie freuen. Dann sind wir tatsächlich in die Verhandlung reingegangen und haben das dann erklärt, dass wir von der Scheidung sozusagen jetzt absehen. Und es war eine super ausgelassene Stimmung. Beide waren happy, sie sind rausgegangen. Wir sind sogar hinterher vom Café gegangen. Ne?
Das ist ja richtig lieb. Ich hätte mir vor allem, dass sie während der Pandemie entschieden haben, dass sie noch zusammenbleiben wollen. Ich habe mir während der Pandemie, da war ich Single, gedacht, okay, in der Situation wird es keine Frau mit mir aushalten. Einfach da jetzt eingesperrt, vor allem am Anfang, die paar Wochen und Monate, wo man sich nicht voneinander wegbewegen darf. Also das spricht ja für das Paar, dass sie in dieser Zeit zueinander finden, dass dann die Probleme eigentlich nicht bei ihnen lagen, sondern extern. Das ist eine schöne Geschichte. Zwischen traurigem Ende und hoffnungsvollem Neuanfang. Einmal aufgeschrieben. Ist nicht von ChatGPT, ist von mir. Wo würdest du deine Arbeit zwischen traurigem Ende und hoffnungsvollem Neuanfang platzieren?
Diplomatisch ausgedrückt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte, wobei es ja nicht in meiner Hand liegt, ob das Ende tatsächlich traurig ist und der Neuanfang hoffnungsvoll. Mhm. Das liegt ja vielmehr an meinen Mandanten, was sie daraus machen.
Das heißt, du unterstützt dabei, das Bestmögliche herauszuholen?
Genau.
Und mehr kannst du auch gar nicht tun.
So ist es. Und das reflektiere ich sehr, weil ich am Anfang zum Beispiel, da war ich selbst immer belastet, weil ich mir immer gedacht habe, ich muss den Mandanten quasi ein Ergebnis aufs Auge drücken, weil das aus meiner Sicht das Beste ist.
Mhm. Klingt nach sehr viel Last, die du gar nicht bewältigen kannst, oder?
Korrekt.
Ja.
So ist es. So ist es. Und irgendwann habe ich dann gelernt, auch groß an meine Psychotherapeutin, ich sage es ja auch ganz offen, weil das einer Psychohygiene dient, einfach sich einmal das Ganze von der Seele zu sprechen, die mir dann auch gesagt hat, hör zu, das ist gar nicht dein Thema. Dein Thema ist, dann deine Arbeit gut zu machen. Aber die besteht nicht darin, den Mandanten zu irgendeiner Lösung zu raten, sondern sie so weit zu bringen, dass sie eine Entscheidung treffen. Selbst, bewusst, mit komplettem Wissen, also kompletten Wissen, mit ausreichendem Wissen, damit sie diese Entscheidung treffen können. Und wenn ich das erreicht habe, bin ich happy. Wie gesagt, was sie damit machen, ob das Ende wirklich traurig ist oder das Ende vielleicht glücklich, weil ich komme aus einer, also da kommt jemand aus der toxischen Beziehung raus, warum soll das traurig sein? Kann ja auch happy sein.
Das klingt schön. Danke, dass du da warst, Alexandra.
Sehr gerne.